Nimmsrad, der Podcast. Heute mit
Alex Duspas.
Eiersuche oder hier wird nichts mehr versteckt?
Naja, Eiersuche, ganz klassisch.
Kirschblüte oder Apfelblüte?
Also optisch die Kirschblüte, inhaltlich die Apfelblüte. Wir haben einen kleinen Apfelbaum draußen und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass der tatsächlich auch einmal ein kleines Blütlein kommt und dann ein Äpfelchen draus wird. Wann wird's sehen?
Fasten. Absolut, ein bisschen oder keine Chance?
Also Vorsatz ist immer total Fasten, eh klar. Dann versuche ich es ein bisschen und dann, was bleibt über, keine Chance.
Echt? Nicht, also so Schoko, Alkohol, was machen wir noch sonst?
Also, jetzt plaudere ich echt aus dem Nähkästchen. Also ich trinke tatsächlich ganz wenig Alkohol. Es ist kaum zu ertragen, die Welt ohne Alkohol, aber ich mache es trotzdem, weil ich nämlich wahnsinnig schnarch und ich kann mir tatsächlich entweder zwei Schlafzimmer oder... Also, von dem her kein Alkohol mehr. Und ich habe tatsächlich aufgehört, Süßigkeiten zu essen, aber nicht wegen dem Fastengedanken, sondern weil ich es einfach gemerkt habe, das ist so Vorstufe zum sich glücklich fressen und das macht keinen Sinn. Und von dem her, falls wir mir gar nicht unter Fasten, sondern einfach weg, weil es
ja,
wirklich
das ist bei uns asketischen Menschen einfach schwierig. Ja. Wir finden kaum noch was zu fasten. Ja, also bei mir geht es jetzt mit dem Alkohol. Also ich vertrage ja sowieso nichts. Das ist ja so wunderbar, dass ich so niedrig dosiert arbeiten kann. Ja, es muss ein bisschen mehr. Überraschung des Monats.
Also die Überraschung des Monats ist für mich, da kommen wir dann gleich später noch drauf, aber wir kommen eigentlich auf beide Themen drauf. Für mich waren zwei riesengroße Überraschungen. Also die erste Überraschung ist, dass Kanada tatsächlich noch nicht zu den USA gehört. Ich hätte mir gedacht, dass der dreht völlig durch und macht jetzt gleich ernst, aber das ist ja eine positive Überraschung, dass wir noch sowas wie nur Nationalstaaten haben. Die Zollpolitik hat uns alle überrascht und
aber das ist ja dann fast eine positive Überraschung.
Das war eine positive Überraschung, ja.
Dass es noch eine Zollpolitik gibt und ich einfach gleich...
Ja, ich nehme alles. Ich bin total froh. Ich bin total froh, wenn ich die Nachrichten höre und es ist tatsächlich nur 85% Trump und der gesteigerte Wahnsinn. Also nee, alles gut. Also wenn wirklich jetzt, wenn man Kanada, wenn es Kanada noch gibt, die Grönländer noch Grönländer sind und wenn wir tatsächlich noch, ja, wir sind, dann ist es, jeder Tag ist wirklich momentan geschenkt.
Also Kanada zum einen, es existiert noch.
Dann, dass die Zollpolitik tatsächlich, dass es jetzt so alles überhand nimmt und tatsächlich Überraschung, das schon ein bisschen zurückliegt, ist die doch relativ deutliche Antwort der Chinesen auf die Ankündigung des Handelskriegs der Amerikaner, dass sie im Grunde gesagt haben, ja okay, wenn es Krieg haben wollt, kriegt es und jeder Krieg ist okay. Und wer Chinesen kennt, weiß, das ist schon... Also kein Chinese würde sowas sagen. Also da ist schon wirklich, das scheint schon sehr viel Ernst dabei zu haben. Und
wir müssen vielleicht sagen, wir nehmen am 9. April auf. Also
9.
das
April.
Ändert sich ja wirklich sekündlich.
Genau. Also es stand jetzt, wir wissen nicht, wie es am 10. April sein wird. 11. ist völlig absurd und über den 12. kommen wir gar nicht nachdenken, weil das ist so viel zu weit in der Zukunft. Und aus der Industrie war tatsächlich aus dem Nichts plötzlich... Yamaha kauft Brose. Das ist einerseits völlig, war fast ein bisschen Frage der Zeit, bis sie da mal was ändert, aber dass Yamaha Brose kauft, das hat uns schon alle, gelinde gesagt, erstaunt.
Dann sind wir gleich mittendrin in den drei kleinen Fragezeichen.
Genau.
Ich habe es dir geschickt, das wäre eine meiner kleinen Fragezeichen gewesen. Was ist denn da passiert? Du hast es interessanterweise so rumformuliert, Yamaha kauft Brose. Ich hätte jetzt gesagt, Brose verkauft an Yamaha.
Ja.
Also
ja.
Muss man dazu sagen, das E-Antriebsgeschäft, ja.
Ja.
Und nicht gesamt Brose.
Okay.
Was, also erstens, du meintest, dass die Franken verkaufen werden, ist jetzt nicht so die große Überraschung. Nee. Ist dann die große Überraschung, dass es Yamaha wurde?
Ja. Also,
und warum wurde es Yamaha?
Das muss ich da ganz ehrlich sagen, wir haben uns alle, ich habe auch mit einem großen anderen Antriebshersteller, die rätseln ehrlicherweise ganz genauso. Es kann sein, dass es Standard ist, es kann sein, dass man Entwicklungen kauft. Ich hätte so den Verdacht, dass Yamaha einfach einen Zugang zum sehr, sehr großen OEM ein Stück weit einkauft. Weil wir wissen ja, dass Brose die Motoren für Specialized macht. Das könnte ein Grund sein, Entwicklungen, die wir übernehmen, Entwicklungsressourcen und so weiter und so fort. Ich bin mir aber immer nie ganz sicher, ob diese Synergieeffekte, die man sich da verspricht, ob die dann jemals wirklich Realität werden. Von dem her, also so richtig erschließen tut es mir nicht. Und klar, der Zugang zum europäischen Markt, aber da ist ja Maha, würde ich mal sagen, stärker als Brose. Also sie bräuchten es nicht. Und es ist immer so, die Frage, also es stimmt schon, wahrscheinlich war es eher so, dass sie die Franken angeboten haben und das keiner nachgefragt hat. Und dann ist unter Umständen auch bei Konzernen, wenn es jetzt wirklich das Kerngeschäft wirklich stark leidet, dass man dann einfach, dass ja die Dinge einfach ein bisschen schneller gehen müssen und dann ist vielleicht aller Preis jetzt nicht ganz unattraktiv. Aber wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich bin überrascht gewesen und so geht es jetzt vielen von den Marktteilnehmern und Insidern und vielleicht haben wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr rausgefunden. Ich habe versucht, ein bisschen was zur Erfahrung zu bringen, aber bin nicht recht schlau geworden bisher.
Ja, meine Gegenfrage wäre tatsächlich gewesen, wen hätte es noch an Interessenten gegeben? Wäre da noch jemand in Frage gekommen? Hättest du dir jemand anderen vorstellen können?
Ja, also weil wer natürlich immer, für wen das immer interessant ist, ist für jemand, der noch keinen Marktzugang hat und der sich dann über das Brose, die bestehenden OEM-Verbindungen und wirklich halt so, wie gesagt, specialized, halt sich einfach einen Shortcut verspricht. Und da ist natürlich klar, dass dann immer chinesische Firmen, die oder asiatische Firmen, die jetzt mit den Hufen schauen, auf dem europäischen Markt zu kommen. So jemand wie DJI zum Beispiel, der braucht es einfach nicht. Der ist, glaube ich, einfach wirklich selber stark genug. Ansonsten hätte ich da jetzt ehrlich gesagt wenig potente Spieler gesehen, bei denen jetzt eher das Gegenteil, also die selber jetzt irgendwie versuchen, dann auch wieder dieses kleine Abenteuer wieder rückabzuwickeln. Da gibt es noch ein paar Kandidaten, von denen ich tatsächlich auch ein bisschen drauf warten würde. Und von dem her, das, was mich am wenigsten verwundert hätte, wenn es jetzt einer aus der zweiten, dritten, vierten Reihe gewesen ist, die teilweise große Marken hinter haben, aber keinen Marktzugang. Und sie in diesen Markt zu kommen, ist verdammt schwer. Und wenn man natürlich so einen Brose-Zugang hat, dann könnte das ein wahnsinniger Kickstart sein. Also theoretisch. Und nochmal, ich bin ehrlicherweise immer, es gibt wahnsinnig wenig Beispiele, wo sowas wirklich mal gut funktioniert hat. Und zum Teil habe ich oft das Gefühl, dass das Manager einfach eine reine Okkasion nutzen, reinspringen und dann merken, ups, das Wasser ist doch gar nicht so wahnsinnig tief. Also, puh, was haben wir da gekauft? Naja, einfach leise abwickeln und gut ist es. Vor allen Dingen, wenn sie keine Erfahrung im Fahrradmarkt haben. Aber Yamaha hat Erfahrung. Yamaha ist tatsächlich einer der Erfinder des Pedelec-Systems. Die sind am längsten im Markt, die müssten es wissen. Die haben vielleicht eine ganz, ganz schlaue Strategie dahinter, die so schlau ist, dass wir es alle nicht verstehen. Wann wird es sehen?
Ja, haben ihre Erfahrungen eben auch gemacht, gell? Also Herausforderungen kennen sie auch des Marktes, des Service etc.
Ja, aber da muss man jetzt auch nicht, also da ist jetzt auch nichts, weil ich sagen würde, da könnte jetzt, also wenn jemand einen Bosch kaufen würde, wenn es überhaupt jemals geben würde, also die Bosch E-Bike-Sparte, was völlig undenkbar wäre, aber klar, das wäre strategisch super cool, weil du hast wirklich dann alles. Jetzt ist bei Brose natürlich, der ist ja keine schlechte Firma, also Brose insgesamt und die Antriebe, brauchen wir gar nicht diskutieren, aber sie sind natürlich bei weitem nicht so komplett, wie jetzt andere Marktteilnehmer gewesen wären, also die aber dann zu groß für die Übernahme gewesen wären.
Wäre es was für Porsche E-Bike-Performance gewesen?
Jetzt, nee, also ich glaube, die haben ja schon gekauft und das müssen sie jetzt erstmal ein bisschen selber verdauen und mal schauen, was draus machen. Und das ist ja auch so eine Verbindung, die kann man jetzt auch verstehen oder nicht. Ich glaube, das ist schon weise, dass sie nicht getan haben.
Vorsichtig ausgedrückt. Bleib mal in der Tuschelecke. Cycling World Düsseldorf. Wie war das denn?
Ja, war cool. Also wir waren dort und haben da schon das zweite Mal, also schon erstes, zweite Mal, diesmal in der Haupthalle. Und also die Messe ist ja, die wächst ja wirklich stark. Und das liegt halt ganz, ganz stark daran, dass es ja wirklich eine ganz süße und völlig verrückte Mischung zwischen großen etablierten Spielern ist. Und ganz, ganz viele kleinen Love Brands, also wirklich so kompletten kleinen Buden bis zu lokale Händler. Und was da wahnsinnig charmant ist, ist das Areal Böhler. Also das ist ja wirklich ein altes Industriegebäude, alte Metallfabrik. Ambiente ist super. Dann die Menschen sind alle sehr, 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 sehr viel Hipster, sehr viel Hip, aber ganz andere, völlig normale Menschen. Das mischt sich halt völlig durch. Und du gehst da durch und bist vor einer totalen Hipster-Marke und gehst ein paar Schritte weiter und stehst dann vor einem sehr etablierten Spieler, der sich dann eher etabliert präsentiert. Und ich glaube, von diesem Kontrast lebt das Ding. Und ich habe so das Gefühl gehabt, die Stimmung auf der Cycling World, die war an sich so ein bisschen der Realität vergessen, im positiven Sinn. Also da war tatsächlich so, weil es ist ja Endkonsumentenmesse, es ist keine Fachbesuchermesse. Das heißt, wenn Fachbesucher aufeinandertreffen, dann haben wir so ein bisschen einen Resonanzeffekt, da werden halt einfach so die Probleme ein bisschen verstärkt. Endkunden interessieren sich für sowas, sie interessieren sich wirklich für das Produkt. Und die war bumm voll. Und es hat mir eines deutlich gezeigt, dass mal wieder das Fahrrad und das E-Bike, das Nachfrage, nicht das Problem in der Nachfrage liegt, die ist natürlich gedämpft, aber die ist nicht das Problem, sondern auf einem völlig grotesken Überbestand. Und die Stimmung war gut. Es gab tatsächlich auch die Diskussion, ob es die neue Eurobike wird, aber da habe ich eine relativ klare Meinung dazu.
Und die wäre?
Also die Eurobike ist eine Fachbesuchermesse, das ist die Industrieleitmesse, die ist ganz, ganz wichtig. Und die funktioniert fundamental anders. Die Cycling World ist wahrscheinlich die interessanteste Endkonsumentenmesse in Europa. Also da entwickelt sie, aber sie kann dann immer weiter wachsen, weil nimm die Cycling World aus dem Areal Böhler raus und steck sie ins Düsseldorfer Messezentrum und der Charme ist komplett weg. Und das funktioniert überhaupt nicht mehr. Und die ist einfach schon so ein bisschen an den Grenzen. Es ist schon wirklich alles sehr dicht da drin. Das macht echt den Charme aus. Es ist ein bisschen wie eine mittelalterliche Stadt. Also es gibt keinen Plan draußen. Also die Leute müssen die wirklich finden, also im Außenbereich. Das ist einerseits, ich glaube, die Eurobike hätte man dann schon am nächsten Baum aufgehängt. Cycling World vergibt man das, weil es halt einfach Teil dieses, ich würde mal sagen, sehr ein bisschen lässigeren Konzeptes ist. Die Messe beginnt um 17 Uhr und endet um 22 Uhr am ersten Messetag. Am nächsten Tag geht es um 10 Uhr los bis 18 Uhr. Und da merkt man schon, die ist einfach völlig anders gestrickt. Und ich glaube, die eine Messe wird die andere nicht ablösen. Und das macht da überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, es braucht beide Messen. Und beide Messen sind verdammt gut. Und ich, ja, jetzt nochmal ganz klar, ich bin ein totaler Eurobike-Fan. Für uns ist die Eurobike total wichtig, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, für alle Fachhändler da draußen, Besucher auf der Eurobike lohnen sich dieses Jahr viel, viel mehr. Und weißt du warum? Weil jetzt sehr viele neue Spieler nachdrängen, die sehr viele interessante Angebote haben. Die sind so nie sichtbar gewesen. Die Cycling World lebt davon, aber auf einer Endkonsumentenebene. Und die Eurobike lebt jetzt davon, dass viele auf der B2B-Seite viele neue Marken entdecken. Es passiert ja wahnsinnig viel und diese Marken sind sonst irgendwo in den letzten Ecken gewesen. Jetzt findet man sie. Und der Markt mausert sich ohnehin, also der verändert sich. Und ich glaube, die Eurobike ist jetzt hier ein Entscheidepunkt, wo man das Neue sehen kann. Und ich weiß schon ein bisschen, was vorgestellt wird auf der Eurobike und das ist schon wahnsinnig spannend. Wir übrigens auch. Ha, ein bisschen Eigenwerbung.
Mal gucken, ob ich da vorbeischaue an dem Stand. Mal schauen. Ja,
schauen wir mal.
Nein, ganz ernsthaft, ich finde diese gleich wieder etwas so kompetitiv aufzustellen und zu sagen, nur weil die Stimmung vor Ort super ist und offensichtlich, also ich war nicht vor Ort, aber ich habe nur Positives gehört von der Cycling World. Und das jetzt auch schon eben Jahr über Jahr über Jahr. Das dann nicht positiv aufzunehmen, im Herzen zu tragen und zu sagen, ist es nicht schön, dass wir so einen Auftakt in die Saison haben dürfen? Wie du sagtest, dieses Ambiente und dieser Schwung von außen, das tut der Branche so gut. Mal zu sehen, was der Endverbraucher, wie er reinkommt, was für eine Begeisterungsfähigkeit er mitbringt für das Produkt, für den Sport. Und diese Atmosphäre über die Saison und in die Saison hineinträgt. Und dann Eurobike, komplett anderes Business. Komplett anderes Business. Und sicherlich dieses Jahr einer der spannendsten. Und ich freue mich wirklich auch auf die Gespräche auf der Eurobike, um hier und da mal neue Inspiration zu finden. Nicht nur neue Innovationen, sondern Blickwinkel auf die Branche, was sich tun wird. Weil wir kommen gleich dazu. Es wird sich auch in der Branche durch Außeneinflüsse wieder einiges tun. Die werden uns nochmal durch die Waschmaschine schicken hier.
Ja, und was ich immer nicht ganz immer verstehe, ist, ich verstehe natürlich, dass die Händler zu ihren angestammten Marken gehen und da das Programm anschauen, dann später auf die Hausmesse kommen und dort bestellen oder teilweise jetzt auf der Eurobike ein Stück weit fordern. Das ist bei uns jetzt ehrlich gesagt auch nicht recht viel anders, aber zum Teil muss man ehrlicherweise sagen, die letzten Jahre, was die großen Hersteller teilweise vorgestellt haben, war aus ganz verständlichen Gründen, muss man auch sagen, jetzt play it very, very safe. Also du bist jetzt nicht total überrascht worden. Ehrlicherweise. Ist ja klar, konnten ja nicht sein, weil die Lager einfach noch bombenvoll waren. Jetzt habe ich aber tatsächlich auch durch die Cycling World und auch durch das, dass wir jetzt tatsächlich einmal die Zeit genommen haben, letzte Eurobike mal ein bisschen durch die Hallen zu gehen, da waren es auch für uns wirklich so als OEM, also als jemand, der komplett E-Bikes baut, so viel spannendes Zeug dabei von Marken, von denen wir selber noch nie gehört haben und die hätten wir wahrscheinlich nie gefunden. Ich habe auch zum Beispiel super spannend, die lobe ich ja sowieso über den Schönen König, die Tulox aus Regensburg, das Startup, das Fahrradschloss in der Vordernarbe macht, die haben auf der Eurobike gesehen. Von denen hätten wir wahrscheinlich so vielleicht nie was gehört, da sind wir sofort, die sind auf uns zugekommen, wir haben sie dann drüber gestolpert und plötzlich haben wir uns das Ding angeschaut und haben dann wirklich realisiert, was das für tolle Lösung ist. Und ja, wir fahren dann Eurobike. Und das haben wir uns jetzt auch vorgenommen, weil wir sonst immer auf dem reinen Akquise-Modus waren. Also wir wollen Händler und in Anführungszeichen nichts verkauft bekommen, sondern verkaufen. Und das war tatsächlich auch eine falsche Polung von unserer Seite, weil wir sonst immer auf der Taipei-Show waren, weil das ist dann wirklich so OEMs und Supplier. Aber die Eurobike bietet das mittlerweile auch. Und da sage ich Halleluja. Ohne diese Messe wird uns da wahrscheinlich ganz, ganz viel fehlen. Plus medial. Und das ist schon ein Thema, da verstehe ich jetzt auch wirklich manche Dinge überhaupt nicht. Bei uns geht's schon gut los, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, dass der Markt langsam wieder aufgeht und der kann, wenn wir es jetzt richtig machen, sich schnell drehen, wenn wir die richtigen Produkte haben. Und klar, das Blut muss noch ablaufen, da ist schon noch viel unterwegs. Und es gibt noch Einflüsse, die wir dann später noch besprechen werden. Aber ich glaube, wo wir uns, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt, wo wir uns keinen Gefallen tun, ist diese, wir suhlen uns in der eigenen Misere und posaunen das auch noch so laut raus, wie schlecht es uns geht, damit wir
Ich glaube, wir finden gar kein Gehör mehr, weil die News grundsätzlich so negativ sind, dass das dann auch untergehen wird. Wir werden jetzt sehen, wie die Automobilindustrie reagiert. Und also irgendwann, it's done, it's over and done with. Und jetzt gehen wir mal nach vorne. Ja. Ich bin gespannt auf die Eurobike. Ich habe gehört, dass einige nicht kommen werden, eben der Großen. Wie du sagtest, immer die Chance auch für die Kleinen. Einer von den Kleineren, Klein kann man es jetzt nicht mehr sagen, aber Kleineren, eine nordische Marke, Ampler. Mhm. Das wäre jetzt so mein drittes kleines Fragezeichen für dich heute, hat einen Ladeanschluss USB-C präsentiert, ab Juni, glaube ich. Ist das jetzt die Zukunft? Wird es jetzt universell, wird es einheitlich?
Also ich glaube, ich habe es gesehen, das war ja tatsächlich auf der Cycling World, glaube ich, haben sie das ja wirklich vorgestellt. Ich fand es ist längst überfällig, dass wir so etwas tun, also dass die ganze E-Bike-Industrie einheitliches Ladeprotokoll, einheitlichen Ladestecker bekommt, also ähnliche Standardisierung wie USB-C, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dass jeder sein proprietäres Ladegerät bringt. Wir haben ein sehr schnelles Ladegerät, da legen wir sehr viel Wert drauf, aber wir legen überhaupt keinen Wert drauf, dass das nur von uns gibt. Ja, also wenn wir die Möglichkeit hätten, uns an einem globalen System beteiligen, das durchsetzt, dass da wirklich Marktstand ist, dann werden wir die allerletzten, die sich dagegen sträuben, weil es für den Konsumenten unfassbare Vorteile bringt. Und es hilft uns allen. Und wir bräuchten dann kein Ladegerät mehr mitgeben und diese Diskussion, sondern wir würden dann einfach auch noch ganz andere Ladekonzepte ermöglichen können. Das wir sowieso tun, aber es wäre halt eben nicht so, dass du das nur an ein Hefe-E-Bike anschließen kannst, weil das ist echt schade.
Und, aber ist es dann so, also kannst du jetzt einfach mit einem handelsüblichen Ladegerät USB-C dein Ampler-Bike laden?
Anscheinend ja. Das Problem, es gibt ein paar Einschränkungen. Ist nicht wahnsinnig schnell, weil die USB-C für unsere großen Akkus, weil die Ampler, die sind natürlich relativ kompakte Akkus, da ist es okay. Wir gehen eher, wie gesagt, einen anderen Weg. Die sogenannte GaN-Technologie, das sind sehr, sehr schnelle Lader, weil wir sagen, uns ist es erstmal, es wäre schön, wenn es ein allgemeiner Steckerstandard und Kommunikationsstandard ist. Wir glauben aber unfassbar stark an sehr schnelles Laden. Also die Akkus sind viel zu groß geworden. Diese Ressourcenverschwendung Ende nie. Machen die E-Bikes wahnsinnig teuer, machen sie wahnsinnig schwer. Für das, dass ich eigentlich immer, der Akku immer Ende haben wird. Und wir reden über zwei Dinge viel zu wenig. Das eine ist die Effizienz des Motors. Also wie geht der Motor mit Leistungs-Energieverbrauch um? Und das zweite ist das Thema schnelles Nachladen. Also der Akku ist im Grunde genommen nur der Speicher. Das ist eigentlich das uninteressanteste Bauteil. Der Abnehmer, der Motor ist interessant und das Ding, die Ladeinfrastruktur oder der Lader, der die Energie reinbringt und wie schnell und wie konvenient er sie reinbringt, ist viel entscheidender. Weil klassischerweise das Automobil ist deswegen erfolgreich geworden, weil es einfach die Energiedichte sehr hoch ist. Du kriegst halt relativ viel Leistung in Diesel und Benzin rein. Und das zweite ist das Nachladen. Also das Nachladen von Energie war einfach wahnsinnig schnell. Lithium-Ionen-Akku, der momentane Industriestandard, der ist da ein bisschen anders. Die Energiedichte ist nicht so hoch und das Nachladen ist jetzt in Anführungszeichen nicht so extrem schnell wie einfach 3 Minuten oder 5 Minuten einfach schnell tanken. Es ist nur so, dass es einen unheiligen Trend gibt in der E-Bike-Industrie. Also die Akkus werden immer größer und die Ladegeräte immer langsamer. Also wir haben mittlerweile ganz viel, sehen wir ganz viel im Markt, die ja 2 Ampere Ladegerät mitgeben. Also das ist jetzt ein bisschen abstrakte Nummer.
Oder woher Zahlen. Kommt das? Why?
Kosten. Die Menschen schielen auf dem Akku und sie interessieren sich nicht fürs Ladegerät. Sie sollten sich viel mehr fürs Ladegerät interessieren. Weil wenn ich 9 Stunden an so einen Akku hinlade, dann bin ich überhaupt nicht alltagskompatibel. Das heißt, ich muss ihn immer übernachten.
Das hatten wir schon. Deswegen eben auch diese Frage, bräuchte man dann einen neuen Standard oder wäre das möglich mit USB-C? Wird ja wahrscheinlich sowieso schon an einem, keine Ahnung, möglicherweise in China an einem speziellen Standard gearbeitet, der universell zumindest auf dem chinesischen Markt ist. Und also
es gibt
das ist wahrscheinlich der Weisheit, nicht der Weisheit letzter Schluss.
Naja, das Problem ist immer, es muss immer irgendjemand geben, der eine Lösung bietet, die tatsächlich dann für alle akzeptabel ist und eigentlich zu einer Verbesserung, zu einer Verschlechterung führt. Das war ja lange Zeit, hat sich ja Apple mit allen Händen und Füßen gegen USB-C gesträubt. Weil die mit ihrem Lightning Bolt ja schon wirklich eine sehr, sehr gute Lösung hatten, während alles nur mit USB, Micro-USB und so weiter, die waren dann ganz schlimm, die Dinger. Übrigens lustig, Fun Fact, für Apple, als sie dann ihren Widerstand aufgegeben haben, ist durch diesen USB-C-Umstellung haben sie einen x-stelligen Milliardenbetrag verdient. Warum? Es war ganz einfach. Sie haben das neue iPhone rausgebracht. Das hat einen USB-C-Ladestecker gehabt, aber kein Ladegerät mehr, weil jetzt hast du ja mit allem laden können. Der Preis war praktisch der gleiche und das Ladegerät war draußen. Und
ich glaube, Sie haben es auch verkauft als Nachhaltigkeitsstrategie.
Ja, der ganz klassische Apple. Und ich habe tatsächlich auch gemerkt, ich habe mir das iPhone dann tatsächlich geholt und dann habe ich noch ein Ladegerät dazu gekauft und habe gedacht, Moment, scheiße, jetzt habe ich ein Ladegerät dazu gekauft. Bin ja echt völlig deppert. So, das ehrlicherweise ist das Problem, wer setzt durch? Meistens, man muss ehrlicherweise sagen, der USB-C-Standard hat sich dadurch durchgesetzt, dass er A, nicht besonders schlecht war, er war gut und das Zweite, es war einfach gesetzliche Regelung, Punkt. Die Europäische Union hat es vorgeschrieben.
Aber ist das eine Innovationsbremse dann sowas, so eine Regelung?
Ich würde mal sagen, das ist ja nur die Kommunikation. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Ich glaube, dass an die Stecker, jeder doktert da selber an seine Ladestecker rum und an den Ladeprotokollen, was meistens eh kann. Also von dem her sage ich, das ist eher ein Enabler, weil es geht ja eher um das Ladegerät. Wobei, Vorsicht, habe ich auch gelernt, die Ladegeräte, also diese schwarze, kreisliche kleinen Boxen, die bei den E-Bikes dabei sind, das ist nicht das Ladegerät, das ist das Netzteil. Die Ladeintelligenz sitzt nämlich im Akku, im BMS, im Battery Management System. Aber sagen wir es mal so, diese Netzteile, da kann man ja ganz, ganz viel machen. Wichtig ist nur, und deswegen wäre der USB-C-Standard wahrscheinlich nicht der richtige Standard für uns, weil er eine Leistungsbegrenzung hat. Das heißt, wir können einfach nicht so viel Leistung drüber schicken, wir können nicht schnell laden. Aber es gibt ja was. Es gibt den Energy-Bus von Energy-Bus e.V. Und die kämpfen tatsächlich für einen vereinheitlichen Ladestecker und für ein vereinheitliches Ladeprotokoll. Das heißt, es ist Open CAN, ist einfach ein offener Standard, bei dem das Ladegerät und der Akku, egal welche Hersteller, miteinander kommunizieren. Das heißt, ich kann plötzlich ein Bosch, ein Yamaha und so weiter anstecken. Und okay, der sorgt dann ehrlicherweise, viele der Zellen sind sowieso das Gleiche. Die Qualitätshersteller alle die gleichen Zellen einbauen. Von dem her ist es auch kein Thema. Und die BMS sind dann so schlau, dass sie wissen, wie viel maximal Ladestrom die Zelle verträgt, also die Beladestrom. Also von dem her würden wir das, oder ich jetzt persönlich, unglaublich begrüßen. Und ich glaube, es wäre das Gegenteil. Es wäre nicht eine Innovationsbremse, es wäre ein Innovationsförderer. Aber USB-C, so schön es anhört, aber ich fürchte, dass man einfach das wirklich schnelle Laden, also schnelle Ladegeräte, globalere Infrastruktur, kleinere Akkus und damit deutlich vernünftige E-Bikes wieder, solid hinkriegen würden. Deshalb ist das, was der Ampler macht, super. Für einen Ampler, für den Rest wahrscheinlich eher schwierig.
Ja, kommen wir zum fetten Fragezeichen im Raum, dem orangenen Elefanten. Alex, wir müssen über die Zölle sprechen. Wie werden die Auswirkungen auf den US-Radmarkt aussehen? Wir nehmen am 9. April auf. Mhm. Und zwar abends.
Ja.
Wir müssen fast die Uhrzeit, wir müssen fast die Minute nennen, um hier klarzumachen, in welchem Status wir uns gerade befinden, weil es sich sekündlich ändern könnte. Mhm. Was meinst du? Also was passiert da gerade? Was passiert? Was bedeutet das für den US-Markt?
Also du musst dir vorstellen, du hast jetzt Ware bestellt, die ist jetzt auf See, das dauert 2 Monate, die kommt jetzt an und ist plötzlich 30%, 40%, je nachdem, also 50%, also plötzlich teurer. Du musst sie tatsächlich verzollen bei der Einfuhr. Die Kosten, entweder du zerstörst deine Marge völlig oder du gibst die Kosten weiter, das heißt, deine Ware ist plötzlich signifikant teurer. Da gibt es sicherlich Marken, die da schon vorgesorgt haben, also vor allem Händler, die sich dann einfach jetzt mit jetzt befindliche Ware eindeckt haben, die einfach schon im Vorfeld also das schon fast erwartet haben. Und
aber wie weit kannst du dich vorher eindecken? Jetzt mal rein realistisch, du ahnst es, du hast aber einen erratischen Präsidenten und kannst dir nicht sicher sein. Es kann alles passieren. Du bist möglicherweise gar nicht so liquide, weil die letzten Jahre nicht gut liefen. Inwieweit konntest du schon im Januar, wo noch so eine gefühlte Euphorie zumindest an den Aktienmärkten herrschte, zum Antritt dieses Präsidenten, dieser Präsidentin, Plural, wobei der eine gerade wegbröckelt, andere Geschichte. Also gibt es da tatsächlich Menschen, die... Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass
ja, da
viele...
Der Punkt stimmt schon, also gerade die Fallindustrie steht, die großen Amerikaner stehen jetzt auch nicht wahnsinnig gut da und wir dürfen nicht vergessen, das Ganze kommt ja 2 Monate über See. Ja. Das heißt, wenn du jetzt bestellst, dann ist es, bis produziert ist, teilweise 5 bis 6 Monate Vorlaufzeit. Von dem her ist es schwierig. Was aber sehr wohl geht, ist, dass natürlich viele Hersteller auch Zentrallager haben und wenn du Händler bist, dann kaufst du die jetzt erstmal leer. Wenn du tatsächlich liquide Mittel hast und du spekulierst hoch, Corona hat es gezeigt, es kann bei manchen gut gehen, es kann aber wahnsinnig schief gehen. Also es ist Gambeln. Aber letztendlich, kommen wir zurück zu den Fahrradherstellern, die haben natürlich jetzt das Problem, jetzt kommt das Zeug, die neuen Bestellungen musst du jetzt tatsächlich völlig der Preisstruktur anpassen. Du musst davon ausgehen, dass einfach deine Verkäufe sie jetzt, dass es wahnsinnig drastische Auswirkungen auf deine Verkäufe hast, weil es ist natürlich Wahnsinn, für das gleiche Produkt plötzlich 20-30% oder sogar noch mehr teurer zu sein. Das Zweite ist, es werden ja sehr viele Produkte sein, das heißt, die Konsumenten müssen plötzlich sehr genau schauen, wo sie investieren und da ist natürlich gerade in Amerika das Fahrrad als hauptsächlich Sportprodukt entweder ganz weit vorn, weil sie sagen, ich brauche ein bisschen Relief of Mind und kaufe dafür ein Rennrad oder ein teures E-Bike oder es ist halt eben genau das Gegenteil. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wieder ganz oben gewinnt, also die ganz Teuren, die es leisten können, kaufen sie jetzt noch schnell, bevor es noch teurer wird. Und die ganz unten, wo es einfach wirklich ganz günstig ist, wird gewinnen und die Mitte wird wahnsinnig schwierig werden. Und was ich als Hersteller tun würde dann ist, und was danach passiert ist, wir dürfen wahnsinnig vergessen, diese Zölle versuchen immer, die Produktionsströme zu verändern. Das heißt, die Produktionsstrom, der abgewandert ist, aufgrund der zu hohen Kosten wieder zurückzubringen in mein Land. Das funktioniert insofern wahrscheinlich nur auf dem Papier, weil zum Beispiel in der Fahrradindustrie, wenn wir jetzt in Europa einen Rahmenbau aufbauen müssten, dann reden wir da über 5 bis 7 Jahre, weil so lange wird es dauern, bis du die ganze Infrastruktur stehen hast, bis du die Leute trainiert hast, bis du Leute gefunden hast, bis du überhaupt die Plans baut hast und so weiter und dann ist es gerade der Rahmenbau extremes Erfahrungswissen, du musst auch von den Fernost-Rahmenbauer, die ganzen Leute mit rüberholen, das kannst du auch nur mit Kosten machen. Also das wird lange dauern.
Ihr seht das nicht, aber ich melde mich. Ich habe jetzt schon wieder so viele Fragezeichen in meinem Kopf, die ich loswerden muss. Hm? Zumindest das eine. Also, du bist sagen wir mal, CEO einer großen US-Marke, fragt man sich da ernsthaft überhaupt einmal eine Sekunde, ob man die Produktionsstätte in die USA verlagert, ob man in die Produktionsstätte investiert, ob man das Personal findet, ob man das Personal schulen kann, ob man das Personal zahlen kann, wo man das Rohmaterial sourced. Fragt man sich das überhaupt ernsthaft? Ja, weil man glaubt, das ist die Zukunft? Oder kommt es überhaupt nicht in Frage?
Nee, also ich kann ja sagen, was ich mir für Frage stellen würde. Die erste Frage, die man stellen würde, ist die Art und Weise, wie wir aktuell Rahmen bauen oder unsere E-Bikes und Fahrräder bauen, ob es nicht wirklich komplett an der Zeit wäre, das über den Haufen zu werfen, weil wir haben nur fast ausschließlich handgemachte Fertigungsverfahren und extrem starke manuelle Fertigung in der Assemblierung. Und wenn ich mir das anschauen würde und anschaue und dann sehe, also jetzt bin ja ob Amerikaner oder Europäer, wir stellen uns die genau gleiche Frage, ich würde schauen, dass unser höchstes Gut ist strategische Unabhängigkeit. Das heißt, keine Zollpolitik oder irgendwas sollte dich beeinflussen können oder sollte dich weitestgehend unabhängig machen. Das heißt, wo du verkaufst, solltest du in der Lage sein zu produzieren. Und ich würde da, jetzt kommt der Punkt, den keiner gern hören will, jeden Versuch wagen, in Automatisierung zu investieren. Das heißt, automatisierte Rahmenfertigung, also zum Beispiel durch Spritzguss, Short Fiber Carbon Frames, oder.
Haben wir auch schon, gell? Haben wir
schon besprochen. Total. Das reißt jetzt Tür und Tor auf, weil, das ist tatsächlich, das ist der Spritzgussmaschine, die sind sehr, sehr teuer, aber da gibt es tatsächlich fast in jedem Kontinent, in jedem Land gibt es zumindest 3 bis 5 Hersteller, die solche Maschinen haben, die du dafür brauchst. Dann kannst du das herstellen oder du gehst noch einen Schritt weiter und entwickelst wirklich Rahmen, die auf konventionellen Spritzgussmaschinen in entsprechender Größe herzustellen sind. Und verbindest es gleich damit, dass du Produkte entwickelst, die jetzt nicht dem klassischen Prinzip und der klassischen Assemblierung folgen. Das ist alles total richtig, aber da sind wir teilweise noch, jetzt gerade nicht mehr in der Grundlagenforschung, weil diese, also zum Beispiel die Firma Advanced hatte schon so einen Spritzgussrahmen, die haben das mit relativ guten Erfolg im Markt eingeführt und die Dinge sind ziemlich problemlos unterwegs, aber trotzdem, der ganze Forschung, der ganze Entwicklung muss sich komplett umstellen und auch das wird Zeit brauchen. Das heißt, es geht hier gar nicht schnell und das Schnellste, wo ich tatsächlich erwarten würde, wie die amerikanischen Hersteller reagieren, ist, dass sie die Produktionsströme so erstmal so belassen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, schnell zu reagieren, weil wir haben ja gesehen, schnelle Reaktion geht sowieso nicht. Aber was schnell geht, ist, dass ich meine Warenströme umleite. Das heißt, nicht mehr in mein Land, dort, wo die hohen Zölle herrschen, sondern versuche dort zu verkaufen, wo diese Zölle eben noch nicht, vielleicht auch gar nie oder zumindest jetzt noch nicht stattfinden. Weil man darf nicht vergessen, die Fahrradindustrie hat teilweise 6 bis 9 Monate bis 12 Monate Vorlaufzeit. Das heißt, deshalb haben die alles schon bestellt. Das wird jetzt auch geliefert. Das ist das Problem an Corona gewesen. Da haben wir diesen Overstock, weil das Zeug ist bestellt worden, ist dann einfach 12 Monate später oder dann irgendwann noch später kommen. Aber es kommt.
Und wenn wir jetzt in Europa, wenn es nach Europa kommt, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich komme nicht mehr hinterher mit den vielen Punkten, wo ich nachhaken möchte. Aber also Umleitung des Stroms, würde ich jetzt mal sagen, spannender Kontinent, nichts gegen Australien, aber Europa,
ja,
bedeutet es, wir werden überspült mit Fahrrädern, die Fahrräder werden wieder billiger, weil so viel auf den europäischen Markt kommen wird, was jetzt nicht in den USA landen kann, wegen, wir würden es hier nicht absetzen können.
Ja. Also das kann eine Konsequenz sein, ja. Aber man muss vorsichtig sein, es gibt amerikanische Produkte, die werden sich bei uns überhaupt nicht verkaufen.
Ja.
Weil sie
es gibt auch viele amerikanische Marken, die uns überhaupt nichts sagen, gell? Also das ist ja genau. Auch gerade so in diesem weniger sportlichen E-Bike-Bereich.
Ja, genau. Und da teilweise E-Bikes haben einfach ein anderes Antriebssystem. Das ist klar, sowas kommen immer als Umstände. Die sind meistens, das Antriebssystem ist reine Software, ob sie jetzt 33 oder 25 ist. Das kann man umstellen, aber es gibt auch, du musst neu prüfen. Also das ist schon nicht ohne Aufwand und es ist einfach nicht so, einfach jetzt bitte links den Container einfach nach rechts schicken. Das wird so nicht funktionieren. Aber es ist schon zu erwarten, dass die Warenströme dann, die Produktionsströme gestört werden. Dann sucht sie zumindest der bereits bestellte Warenstrom einen neuen Weg. Und da ist natürlich momentan Europa ist das Fahrrad- und E-Bike-Land schlechthin. Damit kann man ein gutes Geschäft machen. Und da ist es schon zu erwarten, dass da so mancher auf die Idee kommt, das Zeug hier rüber zu schicken. Die haben natürlich, wenn sie etablierte Spieler sind, dann haben sie die Vertriebskanäle. Wenn sind sie keine etablierten Spieler, dann passiert natürlich das, dass ganz viel bei Amazon landet, eBay und sonst irgendwas. Und da wird dann die Schwemme tatsächlich nochmal richtig hart werden. Und die etablierten Spieler werden versuchen, das über ein Fachhandelsnetz dann in den Markt zu bekommen. Das ist natürlich genau so, dass der Markt gerade jetzt gerade so am das Blut am Ablaufen ist. Also so richtig brauchen tun wir das ehrlich gesagt nicht. Und das ist aber wirklich, da reden wir über einen kurzfristigen Effekt, aber ich glaube trotzdem, dass eins nicht passieren wird. Ich glaube nicht, dass dass die amerikanische Fahrradindustrie jetzt plötzlich total boomen wird, weil sie Hunderttausende von neue Arbeitsplätze schafft, schlicht und ergreifend aus dem Punkt, weil du darfst an sie vergessen, diese Zölle sind dazu angetan, dass die Lohnkosten oder also die Lohnkosten im Inland, die Produktionskosten, also Energie und so weiter, mit den von den günstigeren Ländern praktisch gleichziehen. Das bedeutet, die haben keinen Vorteil mehr, das bedeutet aber immer, dass das Produkt teurer wird. Und wenn das Produkt teurer wird, und wir haben es vorhin schon gesagt, wenn dann alle Produkte teurer werden, dann kann es sein, dass bei ganz vielen Industrien plötzlich die Verkäufe richtig einbrechen, weil sich die Menschen nicht mehr leisten können oder vielleicht auch gar nicht mehr leisten wollen. Und das ist tatsächlich das, was ich noch nicht ganz so verstanden habe, wie genau das Kalkül dann aufgehen soll. Und diese Idee...
Alex, sorry, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Trumps Hirn funktioniert.
Ja.
Alex, darf ich dir diese Illusion nehmen, dass du das jemals tun wirst? Das verstehen wir alle nicht. Also wirklich dieses Mar-a-Lago-Paper, das da geschrieben wurde von der Zeit, wo man versucht, den Dollar zu schwächen, um von den Schulden, also langfristige Anleihen und so weiter und so fort. Ich bin alles andere als eine Volkswirtin. What a gamble.
Ja.
Was für eine Theorie, was für eine Ignoranz gegenüber dem Ausmaßen, die wir jetzt sehen, und zwar nicht nur über den Menschen in den USA, Inflation, Rezession, sondern der Welt. Und diese Zollpolitik, die die ärmsten Länder trifft, mit einer Brutalität, ich weiß nicht, was aus Lesotho zum Beispiel in die USA wandert, aber ich kann mir vorstellen, dass dort jetzt gerade Familien, Väter, Mütter, wie auch immer, ich kann morgen meine Kinder nicht mehr ernähren.
Ja.
Oder nächste Woche.
Genau, aber das ist das, was die Supermacht Amerika eingeht, weil es einfach schlicht und ergreifend, eins ist Fakt, Amerika ist die größte Volkswirtschaft mit der größten, mächtigsten Armee. Das heißt, und sie haben die Leitwährung der Welt. Das heißt, they have all the cards. Und was der Mensch tut, ist, dass er das
aber
erste Mal...
Aber sie sind noch nicht in Kanada einmarschiert und Kanada ist noch nicht der 50-50.
Ja, das ist das tatsächlich für mich, wie gesagt, die Überraschung des Monats.
Und J.D. Vance hat sich nicht mit rumbekleckert.
Nee, aber ich glaube, ganz ehrlich, schau doch mal die Geschichte von J.D. Vance an. Wer hat denn den J.D. Vance geschickt? Und so ganz einig sind sie intern auch nicht. Also vielleicht ist er ein bisschen auf
eine Harakiri-Mission. Wie denkt denn eigentlich Peter Thiel? Das würde mich fast mehr interessieren als Donald Trump. Aber wir driften total ab. Wir
wollen jetzt aber das glaube ich. Und ganz ehrlich, das ist völlig. Da sind wir dann wirklich im trüben Fischen, weil wir die Menschen denken schwierig. Ich kann nur eins sagen: Sie eines gebe ich zu bedenken. Wir sind immer wahnsinnig schnell dabei, dass wir alle für völlig verrückt erklären. Die haben jeder, der extreme Dinge macht. Manchmal könnte es auch sein, das ist wahrscheinlich so der letzte Rest von meinem, da glaube ich mir noch irgendwas, wo tatsächlich noch nachvollziehbar wäre, dass da wirklich ein ausgeklügelter Plan dahinter steht. Du darfst nicht vergessen, dass eigentlich die Amerikaner extremst tief, also wirklich Knöchel, also nicht mehr Knöchel, sondern halstief in den Schulden der Chinesen stehen. Und das loszuwerden ist strategisch eines der wichtigsten Ziele, weil sonst sind diese größte Volkswirtschaft der Welt von der zweiten immer erpressbar. Und ihr müsst es jetzt machen, weil es einfach militärisch noch relativ klar ist und du bist so groß und so abstreckend, dass sich wirklich keiner jetzt richtig aus der Deckung traut. Und deswegen macht der Trump auch keine Deals, weil er hat ja sowieso alle Karten und im Grunde erpresst er nur die gesamte Welt. Und was aber dann sein Endziel ist, das ist, weiß ich nicht, das möchte ich ja gar nicht wissen, ich möchte darüber schlafen, das ist auch nicht unser Thema. Weil ich glaube, jetzt bin ich wirklich so, jetzt bleiben wir bei unseren Leisten, mit unserer Fahrradindustrie. Ich möchte jetzt nicht in der Haut von Jack und Specialized stecken, weil ich glaube, da wird es jetzt schon richtig rund gehen. Aber wie gesagt, das sind eh schon globale Marken und wie gesagt, es wird schon schnell passieren, dass dann die da ihr Zeug dann auch dort schicken, wo es irgendwo geht. Spannend finde ich übrigens Folgendes. Wenn ich 10 Dollar, na, sagen wir 10 Euro, 10 Euro oder 100 Euro wetten müsste zwischen Amerika und China oder Fernost, welches der nächste Boommarkt für Fahrräder und E-Bikes wird, dann würde ich immer, immer Fernost nehmen. Ich glaube, dass was da drüben passiert, XDS, der größte Rahmenhersteller, wird Teil der, also hat jetzt eigenes Tour de France-Team. Das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen. Und da drüben ist tatsächlich Rennradfahren unfassbar hip. Die ganze Leistungselite fährt dort. Und ich glaube, da wird viel passieren. Und
ich schon wieder, du merkst.
Der Specialized wird sich da drüben verkauft.
Das ist auch noch ein Punkt, wo ich nochmal zurück und auf das gleich aufgreifend eingehen möchte oder dich fragen möchte. Was jetzt natürlich Drag Specialized und Co. wohl auch die gesamte Fahrradindustrie spielen wird, ist so ein bisschen diese Mercedes-Karte. Lass uns auf High-End-Produkte gehen, weil die sind sehr, sehr gut gelaufen. ZIV hat Zahlen herausgebracht von 2024, erst letzten Monat. Und was wir sehen konnten, Rennrad und Gravel hochpreisig läuft sehr gut. Die Elite hat Geld, die Elite hat Zeit, die Elite möchte sich stehlen. Das ist ja auch in den Staaten ganz ausgeprägt. Ja, also Mark Zuckerberg geht ja jetzt auch auf Wildschweinjagd und in Cagefights, die anderen steigen eben aufs Rennrad. Dann haben wir wieder so einen elitären Sport und wir versuchen davon wegzukommen. Wir haben immer so gedacht in den letzten Jahren, die Demokratisierung des Fahrrads setzt ein durch das E-Bike. Es erfasst neue Bevölkerungsschichten. Wir müssen es noch weiter aufbrechen. Jetzt passiert genau das Gegenteil. Und wenn wir von Asien sprechen, frage ich mich schon, ist da das Fahrrad denn nicht einfach nur primär Sportgerät? Weil wenn es als Zweirad kommt,
ja,
dann vielleicht eben nicht, also mit Motor, dann eben nicht mehr mit Pedale. Dann ist es also ein elektrischer Scooter, ein elektrisches Motorrad. In Indien sind die Zahlen nach oben gegangen, um 33% 2024.
Ja.
Ich kann mir nicht in Indien irgendjemanden vorstellen, der aufs Fahrrad steigt. Ist es in China, hast du da die Hoffnung, dass man in China tatsächlich wieder aufs Fahrrad steigt?
Ja, tatsächlich, weil China durchlebt diese Mause der Gesellschaft und auch mit dem Wertewandel in einer rasenden Geschwindigkeit. Also, und ehrlich, wenn du die Geschichte des Fahrrads dir mal anschaust, dann war das immer zwischen Massenmobilität und totalen Elitarismus, zwischen Sport und einfach nur Mobilität. Zwischen den zwei Polen ist das Fahrrad immer hin und her geschwungen. Das ist völlig normal. Und es ist auch völlig normal, dass in der Krise immer Premium gewinnen wird. In der Krise gewinnt immer ganz oben und ganz unten. Und die Mitte hat es immer am schwersten. Was in China gerade passiert ist, dass die Elite versucht immer elitär zu sein. Im Namen steckt schon drin, dass Luxus bedeutet, die Möglichkeit, das zu tun, dass der normale Mensch die nicht die Möglichkeit hat. Und wenn du jetzt Rennradfahrer bist, dann trainierst du tatsächlich, das braucht viel Zeit, das ist teuer, es braucht körperliche Fitness, es zeigt weißt du, der Performerschaft, der Leistungsbereitschaft. Und was jetzt passiert ist, dass die ganze Elite da drüben jetzt wirklich Rennrad fährt. Die Elite ist immer die Richtschnur für die Normalos und die es einigermaßen leisten können oder leisten wollen oder zumindest ein bisschen dazu können, die fangen das dann, die scheren den Lifestyle. Und was dann passieren wird, ist, dass dann die Bedeutungsumkehr von Fahrrad als das Flying Pigeon, weißt du, das arme Leute Mobilitätsprodukt, das ersetzt man noch ein E-Scooter jetzt durchs Auto und die Leistungselite kommt jetzt wieder zurück und rennt mit Ginelli oder XTS oder was immer High-End-Maschine rum. Und was passiert ist, dass plötzlich die Bedeutungsumkehr des Fahrrads armer Leute, das loswerden will, jetzt zu dem wird, that's the latest hot shit. Und nachdem da China ja wahnsinnig radikal ist, wird da ganz schnell das Land, das sie auf die Fahne schreiben, weil das ist gelebte Performance. Und wird da dann schnell dafür sorgen, dass es auch die Infrastruktur dazu gibt. Das heißt, es kann einfach viel, viel schneller gehen wie bei uns. Und dann wird es passieren, dass die Nachahmer, die Late-Follower dann irgendwann auch aufs Fahrrad steigen. Und es wird dann eher demokratischer Ansatz sein. Die werden dann wahrscheinlich irgendwas Normaleres fahren. Und ich bin mal sicher, dass irgendwann mal der Punkt kommt, und das ist vor allem was die Industrie ein bisschen anzünden kann, dass wir den chinesischen High Performance, dann mal High Performance Rennmaschinen gibt, mit E und so weiter. Und dann passiert genau das Gleiche. Dann gibt es auch den E-Bike, den E-Race oder den E-Mountainbike-Moment, den wir gehabt haben da drüben. Und dann wirst du sehen, dass dann auch irgendwann einmal da drüben die Situation gibt, dass irgendwelche Leute mit ihren, also die urbane Gesellschaft dann ihre Kinder mit dem Lastenrad, mit dem Cargo-Bike irgendwo in die Kita fährt. Und dann ist das Land ist so groß, das wird sicher auf dem Land und bei den extrem heißen Zonen wird es nicht funktionieren, aber durch die schiere große Zahl kann es zu einem unglaublichen, wie soll ich sagen, Push führen. Das Einzige, wo man, glaube ich, jeden europäischen Hersteller den Zahn ziehen muss, es wird jetzt nicht so sein, dass der Kalkhoff oder da drüben total hard shit ist. Sicher nicht.
Jetzt
oder
auch nicht Therese Müller. Auf dem chinesischen Markt, ja.
Sondern die werden ihre eigenen Marken entwickeln und werden natürlich das dann relativ stark forcieren. Und deswegen ist es oft gut, dass man dieses Zusammenwachsen zwischen den westlichen OEMs und den östlichen Suppliern, dass man das unter Umständen neue Partnerschaften aufgehen lässt. Dass man einfach tiefer integriert ist. Weil das ist mir ja sowieso, man ist sowieso im Positiven und Negativen voneinander abhängig. Und daher glaube ich, die ganze Situation, die wir jetzt gerade erleben, kann auch technologisch ganz, ganz viel bewirken, dass wir plötzlich komplett neue Bikes sehen mit komplett neuen Rahmenmaterialien. Wir sollten nie die Kreativität von wirtschaftlich Handelnden, auch von jungen Firmen, nicht unterschätzen, was sowas dann auslöst. Ja, und
was wir tatsächlich imstande sind zu leisten unter Druck. Also die Pandemie hat gezeigt, wie flexibel wir tatsächlich sind, wo sich wahrscheinlich jeder von uns auch selbst überrascht hat. Und es hätte zum Teil auch noch kreativer und schneller gehen können. Klar. Für mich ist es immer so eine große Frage, weil mir so dieser Zugang zum Mindset der Chinesen fehlt. Weil wir natürlich sehr traditionsbehaftet sind. Ich würde jetzt eher sagen, China ist so stark geprägt von die Loslösung vom Fahrrad bedeutet Wohlstand. Wir können doch da nicht wieder hin zurückgehen. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich auch sehr offen und schnell wieder Dinge zu adaptieren. Und wenn du sagst,
du musst es selber mal spüren, was das für eine rasende Geschwindigkeit der Entwicklung ist.
Ja, und bei der Infrastruktur glaubst du dann einfach, dass in den 20, 30 Millionen Metropolen auch eine Infrastruktur so schnell geschaffen werden kann.
Gibt's jetzt einfach schon. Also die haben viel Sharing-Bikes da drüben. Und ich meine, schau mal hier, du musst dir einfach mal vorstellen, China hat beschlossen, von einem Jahr auf das andere alle Combustion, also alle Verbrenner-Scooter zu verbieten. Punkt. Ende der Durchsage. Und da drüben ist mittlerweile so, da werden die Verbrenner extremst diskriminiert und die Stromer extrem gefördert.
Die könnten doch jetzt zum Beispiel sagen, für $1 schippern wir die ganzen alten Scooter, die wir nicht mehr haben wollen, in die USA.
Die kann der Trump
dann legt die Zölle drauf und dann sind sie immer noch billig und bitte fahrt ihr damit. Nee. Sorry, das war jetzt wirklich nicht fair gegenüber.
Aber
ich liebe dieses Land. Ich muss das kurz betonen. Ich habe keinerlei Bedürfnis, dorthin zu fahren. Ich glaube, es wäre auch keine gute Idee, jetzt einzureisen bei dem WhatsApp-Verkehr, den man mir nachweisen kann. Alex, bei dir kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Problemchen auftauchen könnte hier und da, wenn man dich durchleuchtet.
wenn man durchleuchtet, da findet man wahrscheinlich wenig, also wahrscheinlich auch kein Hirn. Aber nee, also ich habe jetzt mal danach ein gesteigertes Interesse rüber zum Fahren. Es gibt, ich habe es, mittlerweile ist es schwer rauszufinden.
Gehen Westen oder gehen Osten?
Ja, gehen Westen. Also Amerika nein, China würde ich sagen ja, weil es spannend ist. Und weil tatsächlich ist ja kommunistisches Land und du spürst nicht, dass es kommunistisch ist. In Amerika hat ganz andere Züge, also totalitaristische, also zumindest aus der Außenwahrnehmung. Wahrscheinlich, wenn man drüben ist, ist es völlig anders, weil das Land besteht immer aus Menschen. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt kein gesteigertes Interesse darüber zum Fahren. Ist jetzt auch nicht so, dass ich der totale China-Freund bin. Ich finde es nur spannend, weil wir so eine extrem seltsame Meinung von China haben und dann bin immer so, ich muss mir dann selber anschauen, selber eine Meinung bilden. Ich arbeite jetzt viel mit Chinesen zusammen, kenne die Vorteile, kenne die Nachteile. Unsere Kollegen sind wahnsinnig anders. Also, die sind wirklich unglaublich tolle Menschen mit wirklich ganz normalen Problemen. Also, das Einzige ist, wir können teilweise nicht miteinander reden, weil ich kein Mandarin spreche und sie teilweise auch kein Englisch. Aber ich würde immer sagen, rüberfahren, mit den Leuten reden, auch mit den Kambodschaner, Vietnamesen reden, das sind völlig normale Menschen.
Gott sei Dank. Also diese Vorstellung, dass Menschen in anderen Kulturen keine normalen Menschen sind, ist ja eigentlich
so
das Verrückteste.
So stimmt es oft da.
Ja, aber ganz ehrlich,
Chinesen,
Ja, der aber Russe, also, und das ist, glaube ich, eine Generation, ganz ehrlich. Jeder, der ein bisschen reist, also genau. Ich habe es mir jetzt wieder gedacht, letztes Jahr, als ich in Korea war und mich so gefreut habe auf ein exotisches Land und wieder was ganz anderes. Und natürlich Korea, also was man nicht sieht, ist Vielfalt.
Ja.
Das war, glaube ich, das Exotischste an dem Ganzen. Du bist da, egal in welchem Land du bist, du merkst nach 20 Minuten, wir sind alle so unfassbar gleich. Wir sind alle gleich. Du schaust dem Menschen in die Augen, der erinnert dich an den, du weißt ganz genau so und so. Natürlich ist da eine kulturelle Prägung, das ist ja auch wunderbar. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Sorgen. Du weißt, was ich meine. Also, ja. Uns bewegen die gleichen Dinge. Natürlich sind wir anders geprägt. Natürlich ist es anders, in einem Land wie China aufzuwachsen. Lass uns noch mal runterbrechen. Ich habe noch mal eine persönliche Frage. Ich frage für einen Freund in den USA, der eine große Garage hat. Mhm. Wie es so ist in den USA. Soll er seinen großen Pickup nach außen parken und die Garage vollpacken mit ganz vielen Rädern? Und kriegt er die Räder überhaupt vom Shop oder gibt es ein Limit bei den Shops jetzt, dass sie sagen, du kriegst nur ein oder zwei Räder, ich verkaufe dir keine 30 Räder, wie damals Klopapier-Stop bei Drogeriemärkten während der Pandemie?
Ja, also wenn ich jetzt ein Händler wäre, aus Händlerperspektive, dann müssten wir jetzt entscheiden, was ich jetzt mache. Also ob ich jetzt schaue, dass ich wirklich ganz, ganz viel von meinem Overstock raushaue oder was höchstwahrscheinlich ist, die werden jetzt die Preise anziehen, weil jetzt jeder natürlich nur schnell Rad kauft und versucht, wenn er Rad, es werden voll vorzogen, wie damals bei der Corona-Pandemie. Und da wird natürlich so mancher einfach entweder Meter machen, Volumen machen oder er wird Marge machen. Sie wird immer versuchen, beides zu tun. Das heißt, die Preise werden jetzt schon anziehen. Die Dinge sind ja schon in Effekt, also die Tariffs. Von dem her wird es dann wahrscheinlich so sein, dass die Shops jetzt schon mal anfangen, Kasse machen, also jetzt nur schnell wirklich Volumen und Marge irgendwie zusammenbringen, bis dann der Effekt kommt, dass dann tatsächlich für die Preise einfach gestiegen sind, weil die Margen für einen Hersteller und für einen Händler werden ja nicht mehr. Der Einzige, der jetzt mitverdient, ist der Staat. Was sie dann mit der Kohle machen, ist wieder eine andere Frage. Und ob der Freund die ganzen Fahrräder zusammenkaufen sollte, wenn er sie jetzt nur bekommt. Das Problem ist, die Automobilindustrie hat das ja gemacht, die haben sie ja wirklich eingedeckt mit Fahrzeugen, dass die jetzt nochmal, das hat zu einem kleinen Plus bei deutschen Herstellern geführt. Die hatten da ein bisschen längerfristiges Radar. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, die Fahrindustrie lebt da immer ein bisschen so Hand im Mund. Wir sind relativ schlecht mit langfristigen Radaren. Es ist einfach die Frage, ob sich da Händler oder jetzt Firmen bereits mit Ware eingedeckt haben, dass sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir unsere Warenlage ist jetzt mal voll. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen Zeit überbrücken, dass wir das Zeug nur zu moderaten Preisen anbieten, bis dann wirklich die neuen Lieferungen kommen, die wir dann entweder zum kompletten Preis oder jetzt zu einer Mischkalkulation abgeben können. Und von dem her, ich würde jedem empfehlen, dass ihr ein Pickup rausstellt und 1000 Räder draufpackt.
Ja, gut, dann werde ich die Finanzierung hier übernehmen und mal gucken, was da für eine Rendite rausspringt, weil ich so liquide bin gerade. Ja, ich glaube, dann habe ich so meine Fragen an dich geklärt, meine Fragen an Donald Trump nicht. Wir werden wahrscheinlich nicht 1:1 sprechen können, leider, und Gott sei Dank. Und deshalb lassen wir das im opaken Zustand. Damit müssen wir leben. Nochmal 09. April abends nehmen wir diesen Podcast auf.
Ja.
Es mag sich viel getan haben. Alex, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich vorhin angemerkt habe, also jede Krise hat ihre Chance. Und wenn die Tariffs jetzt dazu führen, dass einfach der ganze globale Markt nochmal komplett neu aufgemischt wird, dann ist es für junge Marken, für neue Marken oder auch für etablierte, wenn sie sich schnell genug verändern können, tatsächlich kann es eine Riesenchance sein. Und neue Technologien, die sowieso schon ehrlich gesagt überfällig sind, wie wir Fahrräder oder E-Bikes produzieren, haben jetzt tatsächlich ungewollt eine Chance. Das Einzige, wie gesagt, wo ich tatsächlich sehr kritisch sehe, also zu einem großen Job-Explosion wird es nicht führen, sondern der Umweg wird immer in Automatisierung sein. Aber das könnten schon spannende neue Produkte rauskommen und die tatsächlich dann auch lokal produziert sind, halt nicht von Tausenden von Menschen oder Hunderten von Menschen, sondern von ganz, ganz vielen Maschinen. Und das ist das einzig Schade, wo ich sagen würde, da haben wir jetzt nicht so viel gewonnen und wahrscheinlich die Konsumenten dann vielleicht jetzt erst einmal die nächsten 2-3 Jahre werden die Konsumenten erstmal verlieren, weil sie deutlich höhere Preise akzeptieren müssen in Amerika.
Ja, Alex, danke schön. beste Zuhörerschaft von allen. Dankeschön.
Danke
euch. Und hey, nehmt fleißig das Rad. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.